Deutschlandfunk Interview.
Mehr als 100.000 russische Soldaten stehen inzwischen an der Grenze zur Ukraine. In Belarus haben die russischen Streitkräfte mit einem Manöver begonnen und auch rund um die Krim nehmen die militärischen Aktivitäten Russlands zu. Es könnten alles Vorboten sein einer nahen russischen Invasion in der Ukraine. Gestern kam zumindest eine deutliche Ansage aus Washington. Die US-Regierung hat ihre Bürger in der Ukraine aufgefordert, das Land zu verlassen. Viele andere Staaten haben sich dem inzwischen angeschlossen, auch die Bundesregierung. Wir haben das gerade eben in den Nachrichten gehört. Zugleich stehen an diesem Wochenende und auch in den kommenden Tagen noch einmal mehrere hochrangige Gespräche auf dem Programm. Und am Telefon ist jetzt der Osteuropa- und Ukraine-Experte Wilfried Jilge. Er ist Mitarbeiter im Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Schönen guten Tag, Herr Jilge.
Guten Tag, Herr Armbruster.
Herr Jilge, wie ernst ist die Lage?
Die Lage ist sehr ernst und sie zeichnet sich in ihrer Ernsthaftigkeit seit etwa 10 Tagen, 2 Wochen ab, denn wir haben ein klares Signal, dass Russland von der Vorverlegung von Truppen zur Verlegung direkt an die ukrainische Grenze übergeht, das militärische Equipment mit Personal ausstattet. Und wir haben eben auch die Verlegung zum Beispiel aus Fernost von Okkupationstruppen, nämlich die sogenannte Rosgvardia, die eigentlich in der im Inneren eingesetzt wird. Das alles sind sehr beunruhigende Zeichen und im Schwarzen Meer zeichnet sich eine präzedenzlose Zusammenziehung von Flotten ab. Zum ersten Mal ist auch die Ozeanflotte dabei, die Baltische und die Nordflotte sind dabei, die Schwarzmeerflotte, die ja hochgerüstet wurde in den letzten Jahren, zu unterstützen. Also es ist mit allem zu rechnen.
Wenn wir diese Analyse mal zugrunde legen, wie könnte denn, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, wie könnte eine russische Invasion dann in den kommenden Tagen aussehen?
Es gibt unterschiedliche Szenarien, die möglich sind. Das eine, was ja diskutiert wird, aber worauf man sich nicht allein konzentrieren sollte, ist eine umfassende Vollinvasion, wo sozusagen alle Fronten im Süden, im Zentrum und im Norden, also Belarus, einbezogen sind. Es könnten aber auch einzelne militärische Schläge und Operationen sein. Denken Sie etwa daran, die Russische Föderation könnte die sogenannten Volksrepubliken und ihre militärischen Strukturen, die sie übrigens gegen das Minsker Abkommen auch koordiniert hat mit den eigenen Strukturen in 2021, wie ein Teppich vor sich herschieben, ukrainische kontrollierte Gebiete von Kiew kontrollierte Gebiete einnehmen und sozusagen dieses Vorrücken als Ultimatum nehmen, um die Ukraine weiter auf die Knie zu zwingen. Wir könnten im Süden, wo sie schon seit Jahren eine Dominanzposition gegen internationales Recht von Russland anbahnt, wovor man leider die Augen verschlossen hat, im Süden könnten einzelne militärische Punkte oder Inseln besetzt werden, um die Ukraine von ihrem gesamten Handel oder von einem wesentlichen Teil, nämlich des Seehandels, abzuschneiden. Stichwort die wichtigen Getreideexporte. Auch das wäre ein Mittel, um die Ukraine zu relativ niedrigen militärischen Kosten massiv zu destabilisieren. Und hier wird es ankommen, dass der Westen sich diesen Szenarien bewusst ist und auch auf einzelne Szenarien eine direkte Antwort hat.
Herr Jilge, zu solchen Einschätzungen, die sind ja häufiger zu hören, wenn auch jetzt nicht so detailliert wie gerade von Ihnen, aber zu solchen Einschätzungen ist dann aus dem Kreml, aus Russland immer zu hören, das ist alles völliger Unsinn, niemand plant eine Invasion. Was ist von so einer Antwort zu halten?
Das ist schlicht und ergreifend gelogen, denn wir können auch aus den Quellen ganz klar analysieren, dass Herr Putin, aber auch Vertreter des offiziellen Moskau einen klaren Zusammenhang zwischen ukrainischer angeblicher Kompromissfähigkeit zum Beispiel in Minsk und dieser Truppenaufmarsch herstellen. Und was wir sehen an den Grenzen, verstößt gegen alle Vereinbarungen, die wir in OSZE, Stichwort auch Wiener Dokument, haben. Hier hätte man natürlich längst solch ein sogenanntes Manöver, was eigentlich keines mehr ist, notifizieren müssen. Und es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, und das sollte man jetzt auch tun, nächste Woche in Moskau, dass Putin bereits jetzt massiv gegen die UN-Charta verstößt, und zwar als UN-Sicherheitsratmitglied, wo nämlich nicht nur der Angriff out of the blue auf ein anderes Land, das nichts gemacht hat, völkerrechtswidrig ist, sondern auch schon die militärische Androhung von Gewalt, um politische Ziele zu erreichen.
Sie haben es angesprochen, in den kommenden Tagen noch einmal viele diplomatische Aktivitäten. Am Dienstag zum Beispiel der Besuch von Olaf Scholz, Gespräche mit Wladimir Putin in Moskau. Welche Chancen räumen Sie der Diplomatie noch ein in dieser Lage?
Man muss ihr Chancen einräumen und man muss das auch so framen gegenüber Putin, und das müsste auch, und das wird er wahrscheinlich auch tun, Herr Scholz tun. Man muss ihm ganz klar sagen, willst du wirklich einen Angriff ohne jede Begründung auf ein souveränes Land wagen? Da muss man ihm ganz klar sagen, danach bist du geächtet. Wir nehmen das dann zur Kenntnis, aber du bist dann kein Teil mehr einer europäisch regelbasierten Ordnung mit allen Konsequenzen, die das hat. Politisch, ökonomisch und geostrategisch. Und der zweite Punkt ist, man muss natürlich gleichzeitig Putin sagen, klar, wir sind an einem Dialog, wir sind an konstruktiven Verhandlungen interessiert. Das hat ja Deutschland richtigerweise auch gestern mit dem Normandie-Format fortgesetzt. Aber Lösungen, keine Lösung, die auf eine Destabilisierung der Ukraine oder auf dysfunktionale Strukturen in der Ukraine hinlaufen. Und hier ist es übrigens, Herr Armbruster, ganz wichtig, dass man auch strategisch sich profilierter kommuniziert. Wenn Russland permanent die Leier macht, die Ukraine würde Minsk nicht umsetzen, dann sollte man das nicht mehr weiterhin schweigend stehen lassen, denn Russland versucht, eine friedensunwillige Ukraine auch als Kriegsgrund heranzuziehen. Und deswegen ist es auch wichtig, nochmal deutlich Putin zu machen, was Russland an de facto Integration gegen die Minsker Vereinbarung mit allen humanitären Konsequenzen für die angeblichen Brüder in den Volksrepubliken gemacht hat. Das steht in keinem Verhältnis zu angeblichen Schwierigkeiten der Ukraine. Also hier muss man auch deutlich, einerseits Dialog, aber auch deutlich sein.
Herr Jelge, jetzt hören wir außerdem, Verzeihung, immer wieder die Analyse, Russland hat nun mal diese mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zusammengezogen. Selbst wenn er das wollte, könnte Wladimir Putin diese Soldaten jetzt nicht alle einfach zurückbeordern in ihre Kasernen, weil dann würde er in Russland als großer Verlierer dastehen. Kann der Westen Putin irgendwie, oder könnte er helfen, Putin aus dieser Situation herauszukommen?
Naja, er könnte helfen, indem er die Angebote, die er auf Basis des Völkerrechts und der von Russland mitunterzeichneten bestehenden Vereinbarungen gemacht hat, im Bereich der Rüstungskontrolle, Stichwort Erneuerung oder Modernisierung eines wiederaufgelegten INF-Vertrages gegen Mittelstreckenraketen, Einbeziehung der Kurzstreckenraketen, großzügige Angebote zur Inspektion. Man könnte das so framen, dass dann am Ende sozusagen aus dieser wirklich bedrohlichen und präzedenzlosen Situation noch etwas Gutes für alle herausgekommen ist. Und dann würde man natürlich sein Gesicht wahren und könnte auch Putin da einen Beitrag zuschreiben, kein Problem damit. Aber was eben nicht sein kann, sind Kompromisse, die nur ein Zwischenstadium zu dem sind, was Putin eigentlich will. Seine geopolitischen Ziele im nahen Ausland verwirklichen und über die Neutralisierung von schwachen Nachbarstaaten seine Dominanz ausweiten. Und das würde weitere Destabilisierung und Kriegsgefahr bedeuten und keineswegs ein Kompromiss.
Sie nennen das Stichwort Neutralisierung. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie es so meinen, aber man hört das ja auch in den vergangenen Tagen immer wieder als ein Argument. Könnte ja eine gute Lösung sein, heißt es dann immer wieder, wenn die Ukraine einen neutralen Status bekommt, wenn sie sich sozusagen lossagt, sowohl vom Westen als auch von Russland, und sagt, wir sind ein Land, das neutral auf der Weltbühne steht, das keinem Block, sage ich jetzt einfach mal, angeschlossen ist. Wäre das eine Lösung?
Nein, das wäre keine Lösung, weil die Frage dessen, was ja dahinter steht, einer sogenannten Finnlandisierung, überhaupt nicht auf die Ukraine passt. Nehmen Sie sich nur das Asowsche Meer und Teile des Schwarzen Meeres. Da ist der Westen schon überhaupt nicht mehr präsent. Da hat schon keiner mehr einen Zugriff. Und überall da, wo der Westen dann sich auch zurückzieht, kann die Ukraine nicht mehr ihre internationalen Rechte wahrnehmen. Überall da, wo die NATO bei der Patrouillierung von Handelsschiffen oder anderen Schiffen durch Handelswege führt, die zum Beispiel in der Nähe der Krim verlaufen, aber legitime Handelswege sind, kann die Ukraine das nicht mehr tun, weil Russland dann seine militärische Dominanz ausspielt. Und die Ukraine ist auch nicht Finnland. Die Ukraine ist ein Staat in einer bereits bestehenden militärischen Konfliktsituation, die sich an allen Ebenen transformieren muss und nicht die Stabilität erreicht hat und auch die gewachsene, und denken Sie daran, Finnland ist Mitglied der EU, das kommt auch noch dazu. Also dass die Gefahr ist bei solchen Denkmodellen, dass sie nur die Durchgangsstation zur Kontrolle sind.
Live hier bei uns in den Informationen am Mittag war das der Osteuropa-Experte Wilfried Jilge. Herr Jilge, vielen Dank für diese Einschätzung.
Ich danke Ihnen, Herr Armbruster, alles Gute.